Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 2. Januar 2021, in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Interessantes aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Am Flughafen Lombok werden die Produkte von Klein- und Mittelunternehmen sowie die Produkte von Straßenhändlern ausgestellt. Die Lehrlinge des Programms Campus Merdeka werden die Elektrobusse produzieren, um die G20-Teilnehmer willkommen zu heißen. Koordinierender Minister Airlangga hofft, dass die Unternehmer es wagen werden, im Ausland für Indonesian Kaffee zu werben. Präsident Joko Widodo sagte, die WTO-Klage habe die Absicht, den Export von Rohstoffen zu stoppen, nicht verringert. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten optimiert einheimische Produkte für die Entwicklung der Infrastruktur. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird immer intensiver. Das Öllager in Kiew brennt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Verschiedene Produkte von Klein- und Mittelunternehmen, UMKM, werden auf dem internationalen Flughafen Lombok ausgestellt, um die MotoGP-Veranstaltung 2022 zu unterstützen, die vom 18. bis 20. März 2022 in Mandalika stattfinden wird. Der Geschäftsführer der staatseigenen Hafenverwaltungsfirma PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, brachte am Freitag, dem 11. März, seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Klein- und mittelständischen Unternehmen sowie die Straßenhändler können durch diese Ausstellung eine aktive Rolle bei der Unterstützung der erfolgreichen Umsetzung des MotoGP 2022 in Mandalika spielen. Faik Fahmi betonte, dass Angkasa Pura I sich verpflichtet hat, ein Forum zu sein und sich an der Förderung der Kreativwirtschaft zu beteiligen, indem es die Möglichkeiten für die Klein- und mittelständischen Unternehmen sowie die Straßenverkäufer in der Provinz West Nusa Tenggara bietet. Sie können ihre Produkte inmitten der MotoGP 2022 in Mandalika bewerben und verkaufen. Die staatseigene Eisenbahnindustrie Indonesiens, PT Industri Kereta Api, bezieht die Studenten verschiedener Universitäten ein, um den Elektrobus genannt Merah Putih zu produzieren, der beim G20-Treffen in Bali im November 2022 zum Einsatz kommen wird. Der Geschäftsführer von PT Inka, Budi Noviantoro, empfing am Freitag, dem 11. März, im Inka Trainingszentrum im Dorf Kuwiran des Bezirks Madiun Osiava die Studenten, die an dem Lehrlingsprogramm genannt Campus Merdeka teilnehmen werden. bei dieser Gelegenheit, sagte er, die beteiligten Studenten seien die Studenten, die in Jakarta die Auswahl des Ministeriums für Bildung und Kultur für das Lehrlingsprogramm Campus Merdeka bestanden hätten. Es gibt 100 Studenten von verschiedenen ausgewählten öffentlichen und privaten Universitäten. Im Zufolge ist die Beteiligung dieser Studenten eine Fortsetzung der Zusammenarbeit von INKA mit dem Generaldirektorat für Hochschulbildung, Forschung und Technologie des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Die Zusammenarbeit betrifft die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in den Universitäten. Der koordinierende Wirtschaftsminister Erlangga Hartarto ermutigte neue Unternehmer, den Mut aufzubringen, indonesischen Kaffee im Ausland zu fördern und zu vermarkten. Dies erklärte der koordinierende Minister für Wirtschaft Erlangga Hartarto bei der Eröffnungszeremonie der 22 Indonesian Premium Cafe Expo and Forum, die am Freitag, dem 11. März, online übertragen wurde. Erlangga sagte, Kaffee sei ein Plantagenrohstoff, der eine wichtige Rolle spiele und Indonesiens drittgrößter Rohstoff nach Palmöl und Kautschuk. Der Kaffee trägt auch 16,15% zum Bruttoinlandsprodukt bei, wobei 7 Millionen Haushalte für ihren Lebensunterhalt direkt auf Kaffee angewiesen sind. In den letzten 10 Jahren wuchs Indonesiens Kaffeeproduktion um 250% und wurde die Nummer 4 nach Brasilien, Vietnam und Kolumbien. Präsident Joko Widodo sagte, dass die Klage mit der Indonesien derzeit bei der Welthandelsorganisation WTO bezüglich des Exportverbots für Rohnickel konfrontiert ist, die Regierung nicht davon abhalten wird, die Exporte des Rohstoffabbaus zu stoppen. Dies liegt daran, dass Indonesien die Vorteile dieser Politik aus erster Hand gesehen hat, was sich am sprunghaften Anstieg des Wertes der Nickel-Exporte bemerkbar machte. Dies wurde von Präsident Joko Widodo übermittelt, als er am Freitag, dem 11. März, bei der offenen Sitzung des 46. Jahrestages des Akademischen Senats der 11. Maret Universität in Surakarta Zentraljava ein Briefing gab. Laut dem Präsidenten ist die Politik, den Export von Rohstoffen aus dem Bergbau zu stoppen, eine Manifestation des Mutes, die Wirtschaft umzugestalten, was langfristige Vorteile und Chancen für Stabilität bieten wird. Der Präsident sagte, dass Indonesien zuvor nur etwa 15 bis 20 Billionen Rupiah an Handelseinnahmen erhalten habe, während es immer noch Rohnickel exportierte. Diese Zahl ist im Jahr 2021 auf 300 Billionen Rupiah gestiegen, nachdem eine Exportpolitik für Nickel in halbfertigen und fertigen Formen umgesetzt wurde. Der Präsident glaubt, dass Indonesien durch die Einstellung des Exports von Rohstoffen aus dem Bergbau viele Vorteile ziehen wird, einschließlich einer Wertsteigerung der inländischen Investitionen, einschließlich Kapitalzuflüsse aus dem Ausland. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau, PUPR, setzt sich weiterhin dafür ein, den Einsatz einheimischer Produkte wie Baumaterialien und Baugeräte in der Infrastrukturentwicklung zu erhöhen und zu optimieren, wobei die Aspekte der Gebäudesicherheit weiterhin berücksichtigt werden. Der PUPR-Minister Basuki Hadi Mulyono betonte am Freitag, dem 11. März, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, wie wichtig es sei, einheimische Produktkomponenten zu verwenden, um die nationale Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie aufrechtzuerhalten. Es wird gesagt, dass die Infrastrukturentwicklung mit APBN-Mitteln einheimische Produkte verwenden muss oder sogar ausländische Produkte Fabriken in Indonesien haben müssen. von der Gesamtbudget zwei Sung für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 100,6 Billionen Rupiah beläuft sich der Beschaffungsplan für inländische Produkte des Ministeriums für PUPR für 2022 auf 80,48 Billionen Rupiah. Um die Verwendung einheimischer Produkte zu optimieren, arbeitet das PUPR-Ministerium weiterhin mit dem Institut für Beschaffungspolitik für staatliche Güter und Dienstleistungen zusammen, um sektorale E-Kataloge bereitzustellen. Die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen am Rande der Hauptstadt Kiew haben sich Berichten zufolge am Freitag, dem 11. März, verschärft. Die Satellitenbilder von Maxar Technologies zeigen, dass die nordwestlichen und nördlichen Vororte von Kiew, einschließlich der Stadt Tschernihiw, durch die Kämpfe zwischen den beiden Lagern erheblichen Schaden erlitten haben sollen. Am Donnerstag aufgenommene Satellitenbilder zeigten einen brennenden Treibstofftank auf dem Luftwaffenstützpunkt Antonov. Obwohl die Basis vom russischen Militär kontrolliert wurde, von den Tankern am südlichen Ende der Antonov-Basis war dicker schwarzer Rauch zu sehen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren, wie folgt. Die erste Information kommt aus Padang West Sumatra. Der Ausschuss des Kulinarischen Festival West Sumatras 2022 schickte in Zusammenarbeit mit PT Pos Indonesia die Rendangpakete an Präsident Joko Widodo, den Minister für Staatseigene Firmen und den Minister für Tourismus zur Eröffnung des Festivals in Padang am vergangenen Mittwoch. Der Start des Kulinarischen Festivals von West Sumatra 2022 wurde durch das gleichzeitige Schlagen der Tasa Trommel durch den Leiter des Kulturdienstes der Provinz West Sumatra, Saifullah, den Vorsitzenden des Organisationskomitees des Kulinarischen Festivals West Sumatra, Wudi Hamdani, Vizepräsident von PT Pos Indonesia Regional 1 Sumatra, Dino Haryadi, den Leiter der Minang Wanderer, Asril Encik, und Gemeindevertreter. Der Vorsitzende des Organisationskomitees des Festivals, Wudi Hamdani, sagte, dass die Kulinarik einer der Vorteile von West Sumatra sei. Bei dem Festival werden vier kulinarische Produkte bestritten, nämlich Rendang Gewürz, Sago Lompong, Sari Kayo Clap Rice und Balado Chips. Die Jury urteilt vom 19. bis 25. März. Die nächste Information kommt aus Lampung. Der Bakauheni Hafen in Lampung verlangt keinen Antigen- oder PCR-Test als Reiseanforderung für Benutzer des Seetransports. Der Geschäftsführer von der staatseigenen Beförderungsfirma PT ASDP in Bakauheni, Solikin, sagte am Mittwoch, als er von Antara in Bandar Lampung kontaktiert wurde, die Richtlinie steht im Einklang mit dem Rundschreiben des Verkehrsministers bezüglich Reiseanweisungen für inländische Personen auf dem Landweg während der Covid-19-Pandemie. Er sagte auch, dass die Politik im Transportsektor voraussichtlich zur Erholung des Seetransportsektors beitragen werde. Die letzte Information kommt aus Surabaya, Osiava. Die Stadtverwaltung von Surabaya in der Provinz Ostjava stellen 1160 Stipendien für die Schüler zur Verfügung, die die heiligen religiösen Bücher für den Kindergarten, die Grundschulen und die Mittelschulen in Surabaya auswendig lernen. Der Leiter des Bildungsbüros der Stadt Surabaya, Yusuf Masruh, sagte am Donnerstag, dass sich derzeit 1792 Schüler in Surabaya für die Teilnahme an der Auswahl für den Empfang von Stipendien für auswendig lernende Schüler registriert haben. Er sagte, dass das Stipendium zum auswendig Lernen der heiligen religiösen Bücher voraussichtlich eine goldene Generation hervorbringen wird, die heiligen religiösen Bücher liebt und in ihrem täglichen Leben praktiziert. Die Auswahl für die Stipendiaten, die heiligen religiösen Bücher auswendig gelernt haben, wurde am Mittwoch vom Bürgermeister von Surabaya, Eri Cahyadi, in Graha Bunda Paut eröffnet. Der Auswahl folgten Vertreter jeder Religionen, nämlich Islam, Christentum, Katholizismus, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute beginnen wir mit dem Ereignis am 12. März 1925, an dem Sun Yat-sen verstarb. Sun Yat-sen war ein Arzt, der die chinesische Revolution leitete und wird weit als den modernen Staatsmann sowohl im chinesischen Festland als auch in Taiwan anerkannt. Er war am 12. November 1866 geboren. Früher wurde China von einem Kaiser, der wie ein Gott führte. Sun Yat-sen glaubte, dass China mit neuem Weg durch eine Revolution setzen musste. Im Allgemeinen leitete Sun Yat-sen 11 revolutionären Bewegungen gegen Qing-Dynastie und war erfolgreich, das Kaiserreich umzustürzen. China wurde danach zur Chinesischen Republik im 1911. Sun Yat-sen war auch der Gründer der ältesten politischen Partei in der modernen Geschichte Chinas, namens Kuomintang oder KMT, und diente als den Präsidenten im Jahr 1912, 1923 bis zu 1925. Vom Jahr 1903 und 20 bis 1904 und 20 gründete er eine politische Allianz mit der Kommunistischen Partei Chinas. Am Ende seines Lebens kämpfte er immer noch für die Einheit von China und überzeugte mehrere Anteile der Persönlichkeiten, damit sie den persönlichen Wunsch verließen. Wir kommen nun zum Ereignis am 12. März 1967. Die Provisorische Beratende Volksversammlung oder MPRS legte den General Soeharto als Präsidenten Indonesien fest. Vom 7. bis 12. März 1967 veranstaltete die Provisorische Beratende Volksversammlung Indonesiens oder MPRS eine Sondersitzung, um die Leistung vom Präsidenten Soekarno zu begutachten. Außerdem zielte diese Sitzung darauf ab, die Endentscheidung zu erreichen, ob Soekarno mit dem Aufstand der Kommunistischen Partei Indonesiens im September 1965 involviert war oder nicht. Diese Sondersitzung wurde am 7. März 1967 eröffnet. An diesem Tag hielt der Generalleutnant Soeharto eine Rede über die Freilassung von Soekarno aus seiner Beteiligung des Aufstands. Am 12. März 1967 hat die Provisorische Beratende Volksversammlung übereinstimmt, um das Mandat von Soekarno als Präsident niederzulegen, damit Soeharto als den provisorischen Präsidenten der Republik Indonesiens festgelegt wurde. Heute vor 19 Jahren wurde der Premierminister von Serbien, Zoran Dindic, in Belgrad ermordet. Zoran Dindic war der Premierminister von Serbien vom 2001 bis 2003. Am 12. März 2003 wurde er in Belgrad ermordet. Die Ermordung war mit einer Spannung zwischen Serbien und anderen Post-Jugoslawien-Staaten sowie mit der Regierungspolitik, die pro-westlich bewertet wurde, verbunden. Das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Lagu ini untukmu guru, ku bawa serta cinta kasihmu guruku, ku bawa serta dalam setiap doaku, terima kasihku. Hari-hariku di
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören das Programm Unser Indonesien mit dem Titel B20 Treffen lädt globale Unternehmen ein, die Empfehlungen für die G20 abzugeben. Das Treffen der Task Force Energy Sustainable and Climate Business 20 oder ESGB20 lädt globale Unternehmen ein, sich an der Ausarbeitung von Richtlinien zu beteiligen, die während der Indonesian G20 Präsidentschaft weiter verfolgt werden. Oki Muraza, Manager der ESGB20 Policy Task Force, sagte in einer Erklärung, die am Donnerstag in Jakarta zitiert wurde, dass B20 weiterhin die Schaffung von Richtlinien zur Unterdrückung des Klimawandels, zur Nutzung sauberer Energie und zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen fördert. In der am Dienstag abgehaltenen Sitzung wurden insgesamt 3 Politikempfehlungen und 14 Empfehlungen für weitere Maßnahmen diskutiert, denen Diskussionen und Rückmeldungen aller anwesenden Co-Vorsitzenden folgen werden. Oki Muraza, der auch Senior Vice President of Research, Technology and Innovation von PT Pertamina ist, sagte, die 3 Politician-Empfehlungen, die sich aus dem B20-Treffen ergeben, seien die globale Zusammenarbeit bei der Beschleunigung des Übergangs zu einer nachhaltigen Energienutzung zu verstärken, indem die Kohlenstoffintensität aus der Energienutzung über verschiedene Kanäle reduziert werde. Die Empfehlungen stärken die globale Zusammenarbeit weiter, um einen gerechten, geordneten und erschwinglichen Übergang zu einer nachhaltigen Energienutzung in Industrie- und Entwicklungsländern zu gewährleisten. Die 3. Empfehlung besteht in der Zwischenzeit darin, die globale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Energiesicherheit auf Verbraucherebene zu verstärken, indem der Zugang und die Fähigkeit zum Verbrauch sauberer und moderner Energie verbessert werden. Die Energie Sustainable and Climate Business 20 Task Force bestimmte die Reihe von Maßnahmen, die erforderlich sind, damit die B20 und G20 Länder politische Empfehlungen umsetzen können. Oki Muraza sagt auch, dass die Empfehlungen als Input für aufeinander abgestimmte politische Maßnahmen verwendet werden können. Er glaubt, dass die aktuellen Empfehlungen die Absicht der Taskforce darstellen können, relevante Politiken in anderen Bereichen zu empfehlen, die sich mit dem Thema Energie, Nachhaltigkeit und Klimawandel befassen. Neben den 3 Politikempfehlungen vermittelte Oki auch, dass es 14 Handlungsempfehlungen als Handlungsform zu diesen Politikempfehlungen gebe. Dazu gehören die Steigerung der Energieeffizienz in der gesamten Wirtschaft und die schrittweise Reduzierung der CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken. Beschleunigen Sie die Entwicklung von Kraftwerken auf Basis erneuerbarer Energien und entwickeln Sie alternative Kraftstoffe für Sektoren, die schwer zu reduzieren sind, und dekarbonisieren Sie gasbasierte Generatoren. Die Sicherstellung der Beteiligung von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen, UMKM, an Aktivitäten zur Energiewende durch Finanzierung und Aufbau von Kapazitäten ist auch eine der Handlungsempfehlungen, die Sie aus der Sitzung der Taskforce Energie, nachhaltige und klimaorientierte Unternehmen ergeben. In der Zwischenzeit sagte der stellvertretende Vorsitzende des ESGB20 Taskforce, Agung Wicaksono, dass alle aktuellen Empfehlungen noch angepasst und entsprechend den Bedürfnissen im Einklang mit dem Prozess der ESGB20 Taskforce weiterentwickelt werden könnten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Zinzin noch bei uns, Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Jadamantan ist ein kleines Gericht, das recht beliebt seit dem 10. Jahrhundert ist. Am Anfang wurde Jadamantan als Gericht während der Phase des Heiratsantrags und auch als Angebot des Brautpaars oder Sesaji Mantan in der japanischen Hochzeitszeremonie verwendet. Derzeit ist Jadamantan eine kleine Speise in der Gesellschaft Yogyakarta. Jadah manten wird bei der Hochzeitszeremonie insbesondere in Java gegessen. Denn in der Philosophie von Jadah manten geht es darum, dass beide Brautpaar immer gut im Eheleben auskommen. Das Ehepaar soll immer zusammen in Freude und Leid bleiben. Endlich wirklich preis, der die Hauptzutat von Jadah manten ist und immer in einander verbunden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jadah Mantan ist ein traditioneller Kuchen aus Yogyakarta. Aus Klebreis, Kokosnussmilch und Fleisch, Hähnchenfleisch oder Rindfleisch als Füllung. Alle Zutaten sind in ein Omelette eingehüllt. Dieser Kuchen ist normalerweise quaderförmig mit bestimmter Größe, wie zum Beispiel eine Länge von 7 cm, Breite von 4 cm und Höhe von 3 cm. Es gibt drei Passen, Jadah Mantan zu kochen. Zuerst wird Klebreis, der schon nachts über getränkt wird, mit Pandanusblättern gekocht. Nachdem der Klebreis gar ist, wird mit Kokosnussmilch und ein bisschen Salz gemischt und nachher gedämpft. Der gekochte Klebreis wird dann mit Hähnchen oder Rindfleisch gemischt. Danach wird in ein Omelette eingehüllt und das Ganze mit einem Bambusstab befestigt. Dieser Kuchen wird dann einfach goldbraun gegrillt. Schließlich ist der Kuchen bereit gegessen zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, früher konnte nur di Keraton oder Palas Gesellschaft in Verzehren. Aber nun kann jeder diesen Kuchen genießen. In traditionellen Märkten oder Kuchengeschäften wird aber Jadah Mantan befestigt, nicht verkauft. Das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Gericht Jadah Mantan aus Yogyakarta. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Here is Voice of Indonesia in Jakarta.
Masih menyayangimu.
Zizin noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien, für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/jema. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das präsentieren, indem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, als ein maritimes Land besitzt Indonesien reiche Fischereiresourcen. Eine von denen ist Garnelen. Die Bücher zum herausragenden Exportware Indonesiens nach dem Ausland sind kein Scherz. Erreichte das Exportwert von Garnelen bis zu 725,98 Millionen US-Dollar oder 10,3 Milliarden Rupiah und spendete 42,56% an der gesamten Zahl vom indonesischen Export, die immer noch steigt. Doch ist der Abfall von Garnelen selbst oft vergessen. Das Problem wegen des Garnelenabfalls kommt aus den vielen Garnelenzüchten in der Umgebung des Strandes, die aufgebaut werden, um die Exportnachfrage zu erfüllen. Liebe Zuhörer, der Abfall vom Garnelenzuchtprozess ist normalerweise in Form der organischen Dinge von dem Futteres, sowie Dinge in Form des Futterrückstand, Fischkacke und Bakterienkolonie. Dieser Abfall kann das Gleichgewicht vom Strandökosystem stören. Diese Sammlung von organischen Elementen kann Algen vermehren, die Fische und andere Züchten am Strand, wie zum Beispiel Barsch, stören. Aus diesem Fall hat eine Gruppe von Studenten an der Universität Airlangga Surabaya versucht, Düngemittel aus dem Garnelenabfall zu erstellen. Diese Studentengruppe heißt Aqua Future und besteht aus 4 Studenten. Dank dieser Innovation hat das Team Aqua Future ein Produkt namens Polyudang erstellt. Der Vorteil von Polyudang oder Düngemittel verarbeitet von Garnelenabfall kann die Benutzung vom chemischen Düngemittel minimalisieren. Dieses Team hoffte, dass Düngemittel verarbeitet von Garnelenabfall oder Polyudang zu einer alternativen Zuschussdüngemittel geworden sein können. In der Tat besitzt Polyudang 2 Varianten vom Düngemittel, nämlich einfaches Düngemittel und Flüssigdünger. Das einfache Düngemittel mit einer Größe von 5 kg kann nur für Landwirtschaft angewendet werden. Außerdem kann 500 ml Flüssigdünger sowohl für Landwirtschaft als auch Fischerei verwendet werden. Die Verwendung von Flüssigdünger verarbeitet von Garnelenabfall hat den Vorteil, natürliches Futter und Phytoplankton zu wachsen. Dieser Dünger kann Fischerei, Landwirte sowie Fischer in Indonesien beim Zuchtprozess erleichtert. Dieses Produkt aus dem Garnelenabfall wird derzeit immer noch entwickelt und überprüft. Das Team Aqua Future, das aus Heri Prasetyo Ningtyas, Putri Mardotila, Cahaya Mahadeva und Anggraini Tirtasari besteht, drückte seine Hoffnung aus, dass das Produkt vom Düngemittel verarbeitet von Garnelenabfall zu einem effektiven Düngemittel geworden sei und weit vermarktet werden könne, sodass dieses Produkt eine Lösung vom Abfallproblem der nachhaltigen Garnelenzucht bieten könne. Soweit dies und das.
Cinta padamu terlalu sayang kepadamu. Kala ku lihat maaf di matamu, mungkin ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah. Thank you.
Zizin noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/germat.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wir immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied. Der Titel des heutigen Kroncong-Lieds ist Mahameru. Dieses Lied wird von Hartika Ningsih gesungen. Der Berg Mahameru oder der Berg Semeru ist nach dem Berg Kerinci und Rinjani der dritthöchste Berg Indonesiens. Der Berg Semeru ist der höchste Berg auf der Insel Java und schlägt die Berge Merapi, Merbabu und Lawu. Der Berg Semeru befindet sich in den Bezirken Madiun und Lumajang. Das von Samsidi geschaffene Kroncong Mahameru-Lied erzählt wie majestätisch der Berg Mahameru mit der natürlichen Schönheit und ihn herum ist. Den blauen Himmel spaltet und in den hohen Himmel ragt. Stolz auf eine indonesische Nation, die viele wunderschöne Berge hat, die auf der ganzen Welt zu sehen sind. Ein unermessliches Geschenk, das der allmächtige Gott seinem Volk gegeben hat, muss in der Natur des Berges Semeru oder Mahameru geschützt und bewahrt werden. Liebe Musikfreunde, hier ist Hartika Ningsih mit dem Lied Mahameru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook. The Voice of Indonesia, Aus Indonesian für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, und email voice@voinews.id.